Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er ist einer der besten Outdoor-Fotografen der Welt und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR1 Leute. Guten Morgen und herzlich willkommen, Robert Bösch.
Guten Morgen.
Aha. Wir müssen ein paar Sachen noch sortieren. Ich habe Sie vorhin vorgestellt als Fotografen, das ist richtig. Geograf ist auch richtig, aber den Beruf üben Sie in der Form, glaube ich, nicht aus.
Habe ich nie ausgeübt. Ich habe ihn zwar gelernt, also ein Beruf ist es ja nicht wirklich. Ich habe es studiert, aber das war für mich dann gewissermaßen ein Abstellgleis. Also ich habe dann nicht auf dem weitergemacht.
Hat sich dann in eine andere Richtung beruflich gesehen entwickelt. Bergführer stimmt auch. Mhm. Ich weiß nicht, haben Sie da bestimmte Qualifikationen, bestimmte Scheine, mit denen Sie bestimmte Dinge dann auch tun dürfen?
Nein, also die Ausbildung zum Bergführer, die ist klar strukturiert und die schließt man ab und die Prüfung muss man bestehen. Mhm. Und dann ist man diplomierter Bergführer.
Das sind Sie.
Das bin ich und das bleibt man eigentlich ein Leben lang. Man muss allerdings ein paar Fortbildungskurse machen, alle 3, 4 Jahre oder 5 Jahre.
Arbeiten Sie noch als Bergführer?
Nein, nicht mehr. Ich habe früher als Bergführer gearbeitet, um so meinen Lebensunterhalt zu verdienen während der Zeit, dass ich ganz intensiv als Bergsteiger unterwegs war. Aber seit gut 25, 30 Jahren lebe ich vom Fotografieren, bin ich Fotograf.
Die Bergsteigerei, eine ganz große Leidenschaft von Ihnen bis heute?
Ja. Natürlich nicht mehr in der Intensität wie früher, aber wenn ich zurückschaue, ist die Berge, das Bergsteigen und die Fotografie, das sind eigentlich die zwei Linien, die ich verfolgt habe in meinem Leben.
Sie sind jetzt ein bisschen was über 60 Jahre alt. Merken Sie konditionell beispielsweise oder von der Belastbarkeit her Unterschiede zu dem Bergsteiger Robert Bösch vor, keine Ahnung, 20 Jahren?
Ich könnte jetzt sagen, nein, überhaupt nicht, was total gelogen wäre. Natürlich. Ja. Ich meine, es ist völlig logisch und es ist eigentlich auch müßig, überhaupt sich darüber Gedanken zu machen. Ich bin froh, dass vieles noch geht. Ja. Aber
was geht beispielsweise ohne Probleme noch bei Ihnen?
Ich kann immer noch klettern, auch für mich auf einem anständigen Niveau. Ich kann Skifahren und so weiter. Ich habe aber auch ein paar Operationen hinter mir. Ja. Aber natürlich geht es nicht mehr so, wie es vor 20, 30 Jahren gegangen ist. Und ich meine, wäre ich heute noch so leistungsfähig wie mit 30 oder 40, dann wäre ich damals nicht fit gewesen.
Okay. Das heißt, würden Sie heute Risiken eingehen, die Sie vor 20 Jahren eingegangen sind, dann wäre das Stand heute unverantwortlich?
Ja, das kommt dann noch dazu. Also erstens wird einfach die Leistungsfähigkeit, auch wenn man viel trainiert und noch fit ist, die nimmt ab. Aber es nimmt auch, die Risikobereitschaft nimmt ab. Sicher auch als Folge, weil man spürt, man ist nicht mehr so alert, man ist nicht mehr ganz so fit, man hat nicht mehr diese Reserven. Aber die Risikobereitschaft nimmt ganz klar ab.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Robert Bösch, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, Outdoor-Fotograf aus der Schweiz, lebt in Oberäggeri. Das müssen wir kurz verorten. Wo ist das?
Ja, südlich von Zürich, in der Nähe von Zug. Im Kanton Zug, also aber eine knappe Stunde von Zürich weg.
Viel Schnee?
Es liegt auf 700 Meter, hat mehr Schnee als in der Niederung, mehr als in Stuttgart.
Okay, vor einer guten Woche gab es ja diese Schneekatastrophe in Bayern, in den Alpen, Richtung Salzburg. Wie sah es da bei Ihnen in der Schweiz aus?
Ja, auf 700 Meter ist nicht viel passiert und lokal in der Nordostschweiz gab es auch extrem viel Schnee, zusammen auch mit viel Wind. Entsprechend kritisch wurde die Lawinengefahr in großen Teilen dieser Regionen.
Ja.
Und das hat sich aber dann beruhigt nach 2-3 Tagen.
Diese Lawinengefahr, wenn Sie es ansprechen, wird das immer noch von viel zu vielen Touristen unterschätzt. Also es gab ja diese furchtbare Geschichte in Lech, als 4 Skifahrer abseits der ausgeschilderten Piste dann von einer Lawine verschüttet wurden und tot waren.
Pauschal kann ich das nicht sagen. Es sind heute, wenn man beim Wintersport bleiben, ist das Freeriden, also das Abfahren abseits der Piste, ist in den letzten Jahren extrem geboomt. Mhm. Und entsprechend sind viel mehr Leute neben der Piste unterwegs. Dass man sich bei so großer Lawinengefahr leichtsinnig verhält, das würde ich doch sagen, ist die Ausnahme. Es ist eigentlich viel heimtückischer bei den mittleren Lawinengefahrenstufen, also mäßig oder
angehoben,
was ist es? 3, erheblich.
Ja.
Da ist es so, dass man doch vernünftigerweise neben der Piste fahren kann, aber es gibt immer doch Hänge, die gefährlich sind und es braucht sehr viel Erfahrung, es braucht sehr viel Respekt.
Die Ausrüstung ist ja in vielen Fällen wunderbar, inklusive einem Airbag, der einem suggeriert, im Falle eines Falles überlebt man.
Man überlebt eben nicht. Es erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit. Genauso wie das LVS, also das Lawinenverschütteten-Suchgerät. Auch das hat schon vielen Leuten, die verschüttet wurden, das Leben gerettet. Aber generell, und das ist meine Devise, es gilt alles zu unternehmen, dass man nicht in eine Lawine gerät. Ja. Weil die Überlebenschance ist auch mit all diesen Hilfsmitteln nicht 100%.
Es gibt ja auch Lawinenabgänge, die treffen dann Tourengeher oder Leute, die auf einer Bergtour sind. Sie als gelernter und examinierter Bergführer, kennen Sie auch Entscheidungen oder haben Sie selber auch Entscheidungen getroffen, zu sagen, entweder wir gehen nicht los oder wir brechen ab?
Das gehört dazu, wenn man in die Berge geht. Also das ist ganz elementar, sich immer überlegen, gehen wir weiter, kehren wir um, kann man das noch riskieren? Und das muss man situativ entscheiden und man kann es nicht messen. Es bleibt häufig auch das Gefühl, vielleicht wäre es doch gegangen. Und in diesem Bereich bewegt man sich, wenn man sich im Berggelände bewegt.
Sind Sie schon mal in eine Situation gekommen, wo Sie dann eigentlich gesagt haben, das Risiko, dass ich auch für die Gruppe eingegangen bin, war zu groß?
Nein, eigentlich nicht. Kann auch mit Glück zu tun haben, aber ich glaube, das ist ja auch die Verantwortung des Bergführers, dass eben nicht, wie wenn er mit einem Freund unterwegs ist, möglichst nah an diese Grenze rangeht, sondern eben eine gewisse Bandbreite, Sicherheitsmarge einbaut.
Sie haben zwei Dinge, auch beruflich gesehen, wunderbar unter einen Hut gebracht, das Bergsteigen und das Fotografieren. Und dass beides wunderbar zusammen funktioniert, zeigt auch ein unfassbar großer und vor allem auch schwerer Band, den Sie mitgebracht haben. Mountains heißt das. Bilder aus den Bergen, Vorwort oder eigentlich besser Rückwort, hat ein gewisser Reinhold Messner geschrieben. Freund von Ihnen, Bekannter oder einfach einer, mit dem man kollegial halt irgendwann mal zu tun hat?
Wir kennen uns, aber nicht vom Bergsteigen, sonst unsere Wege haben sich ein paar Mal gekreuzt und wir haben auch gemeinsame Freunde. Und ich habe ihn dann gefragt, ich habe verschiedene Athleten gefragt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, von denen ich wusste, dass sie etwas zum Bergsteigen, zum Outdoor-Sport sagen könnten, also passen würden in mein Buchprojekt Mountains, ob sie mich nicht einen Text schreiben würden. Reinhold Messner hatte keine Zeit, er musste weg für sein Filmprojekt nach Nepal, hat mir dann aber ein paar Zeilen geschrieben zum Buch und da habe ich sehr geschätzt.
Bedeutet Outdoor-Fotograf, der Sie sind, Bergsteiger, die dann entsprechend porträtiert, fotografiert werden, ist nur die eine Seite der Medaille, da kommen noch ganz andere Sportler oder auch Leistungssportler dazu?
Also jetzt weiß ich nicht genau, wohin Ihre Frage zielt, wenn es um mein Buch geht.
Gleitschirmflieger.
Ja, ich habe ja im Verlauf meines Lebens mich sehr mit Actionsport und Outdoorsport als Fotograf auseinandergesetzt. Nicht nur, ich habe auch ganz andere Sachen gemacht. Aber ich bin ja zum professionellen Fotografieren gekommen über das Bergsteigen. Entsprechend war das immer mein Herzstück. Und jetzt so war das meine Idee, ich möchte all diese Sportarten und diese Bergwelt, wo ich mich ein Leben lang bewegt habe, zusammenbringen in einem Bildband, etwas kreieren, das irgendwo zwischen Action und Kunst liegt. Und das ist dann das Buch geworden. Und da kommen natürlich all die Sportarten vor, die im Gebirge stattfinden.
Wobei Sie mal einen bemerkenswerten Satz gesagt haben, im Zusammenhang mit Ihren Bildern, Zitat, ich habe kein Interesse an schönen Fotos. Was heißt das?
Schön im Sinne von, das suggeriert ein bisschen Klischee, man denkt an Postkarte. Und das war sicher nicht das, was ich gesucht habe.
Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge?
Da habe ich bewusst, es gibt einen Sonnenaufgang in diesem Buch, standardmäßig wird in den Bergen fotografiert, um Sonnenauf- und Untergang. Das habe ich vermieden. Es geht mir um eine andere Bildsprache, es geht mir um etwas anderes. Und ich habe auch mich versucht, bewusst weg von der Actionfotografie im Sinne der Magazinfotografie zu bewegen. Ich habe eine andere Bildsprache gesucht.
Wie lange müssen Sie auf den richtigen Augenblick warten beim Fotografieren?
Manchmal muss ich überhaupt nicht warten, muss ich schnell genug sein, dass ich es in dem Sekundenbruchteil erwische. Mhm. Ich bin überhaupt nicht, sowieso nicht der wartet, bis das Bild erscheint. Ich bin vielmehr der Bilderjäger. Ich suche das Bild.
Wie groß ist Ihre Angst, sich zu wiederholen beim Fotografieren?
Man wiederholt sich immer als Fotograf. Aber doch, es ist diese Angst, also nein, das ist falsch. Es ist nicht die Angst, mich zu wiederholen. Es ist der dauernde Versuch, sich einen Schritt weiter zu gehen. Sich eben nicht im sich wiederholen zu finden, sondern sich im Suchen zu finden. Also immer versuchen, einen Schritt weiter zu gehen. Was könnte ich anders machen? Wie könnte ich anders an das Thema? Gibt es eine Bildsprache, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe? Es ist eigentlich ein Suchen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Robert Bösch, Bergsteiger, Fotograf aus der Schweiz. Ein Mann, der beides zusammen zu seinem Beruf gemacht hat. Gab es im Rückblick irgendeinen Punkt, wo Ihnen klar war, das funktioniert so, damit kann ich auch meine Familie ernähren?
Den Punkt gab es nicht. Es gab überhaupt eigentlich, ist es für mich fast, wenn ich zurückdenke, fast rätselhaft, dass ich den Mut gehabt habe, diesen Weg zu gehen. Oder es war Leichtsinn oder es war Verblendung oder was auch immer. Es war damals nicht denkbar, es gab keine Vorbilder, die von der Art Fotografie gelebt hätten. Ich habe ja nicht eine Ausbildung als Fotograf gemacht. Ich bin übers Bergsteigen allmählich zum Fotografieren gekommen. Und ich habe einfach nicht aufgegeben. Und ich habe weitergemacht und weitergemacht und wurde allmählich etwas besser. Ja. Und irgendwann konnte ich davon leben und irgendwann immer besser.
Ja, davon leben bedeutet natürlich auch, Sie konnten Ihre Fotos dann auch entsprechend verkaufen. Sie haben nach Deutschland verkauft, an den Stern, Geo, andere Publikationen. Und da war ja dann aber schon klar, das ist der Weg, den Sie auch weitergehen werden.
Ja gut, wenn man einmal so weit ist, dass man für den Stern Bilder liefern kann oder Aufträge vom Stern bekommt, dann ist man schon sehr weit auf dem Weg. Aber für mich war es eigentlich gar kein Weg. Wenn ich zurückgeschaut habe, habe ich schon gesehen, die Spur, oder da war es ein Weg. Mhm. Aber wenn ich in Zukunft geschaut habe früher, da war es kein Weg. Und es hat lange gedauert, bis ich so weit war, bis ich das erste Honorar vom Stern bekommen habe.
Wenn man sich von außen betrachtet, anguckt, große Himalaya-Expedition, große 8000er und man selber steht oben drauf, dann klingt das alles wunderbar. Aber vollkommen ausgeblendet wird ja, wie riesengroß der Aufwand und die Plackerei ist, da überhaupt hochzukommen.
Ja, also jetzt müssen wir trennen. Also ich habe diese Besteigungen als Bergsteiger gemacht. Also mit einer Ausnahme. Everest habe ich einen Auftrag gehabt beim zweiten Mal. Aber sonst bin ich als Bergsteiger an die Berge gereist oder gegangen in der Schweiz und sonst gereist. Und da ist natürlich Bergsteigen ist kein Zuckerschlecken. Bergsteigen heißt, sich in eine Zone zu begeben, wo der Mensch eigentlich nicht hingehört. Es heißt die Auseinandersetzung auch mit der Gefahr. Mhm. Man muss Leistung erbringen. Es ist häufig nicht angenehm, aber genau das macht es spannend.
Und man braucht auch noch den klaren Kopf zu entscheiden, wann drehe ich um, wann kehre ich um, wann rette ich damit auch mein Leben.
Ja, Bergsteigen bewegt sich immer in dem Bereich. Wie weit gehe ich, wo ist die Grenze? Ich vergleiche das so. Bergsteigen einerseits ist es ein Sport und andererseits ist es aber wie, ich sag dem, wie Weitsprung über eine Schlucht. Jetzt musst du dir selber sagen, wie weit traue ich mich zu springen? Du musst dich einschätzen können. Wenn du dich nichts traust, nicht bereit bist, ein Risiko zu nehmen, wenn du 8 Meter springen kannst, aber nur 2 Meter springst, dann kriegst du nichts Gescheites hin. Aber wenn du dich überschätzt, ist das verheerend.
Also um nochmal auf das Umkehren und das eine Expedition abbrechen zu kommen, zweimal jenseits von 8000 Meter haben sie umgekehrt, sind sie umgekehrt.
Was zweimal? Ja.
Mount Everest?
Ja, Mount Everest am Westgrat.
Makalu?
Und am Makalu auf 8000 Meter. Und ja, das ist das. Ich habe nicht nur dort umgedreht, ich habe öfters mal umgedreht. Das gehört zum Bergsteigen. Ja. Wer nie umdrehen kann, der wird wahrscheinlich nicht alt. Und wer zu oft umdreht, der kommt nie auf einen Gipfel und irgendwo dazwischen bewegt man sich.
Das Schöne am Internet, das ist, dass man ganz fix eine Mitteilung bekommt, inklusive der Ansage, ich war mal bei dir in der Klasse. Doris Buchmüller hieß sie damals, plus ein entsprechendes Klassenfoto. Da sind Sie der Robert Bösch unten rechts. Wie lange ist das her?
Sehr lange. 40, 45, ja. 50 Jahre. So,
ja. Können Sie sich noch an einzelne dieser Figuren erinnern, die da auf dem Foto zu sehen sind?
Ja, ich kenne das Bild auch, aber ich habe schon 30 Jahre nicht mehr gesehen. Ah. Ja, ich glaube, ich muss das dann zusammenbringen, aber ich glaube, ich kenne alle noch. Ja.
Gut, ansonsten schicken wir es Ihnen. Wir wollten über die hohen Berge sprechen. Wie oft waren Sie auf dem Mont Blanc? Plus, minus?
Ich glaube, 11 Mal habe ich so in Erinnerung. Entscheidend ist, auf welchen Routen. Und eigentlich schon, also als Bergsteiger zählt die Routen von Süden. Das sind die schwierigen, anspruchsvollen Anstiege.
Sehr viel schwieriger, sehr viel anspruchsvoller als die Normalroute?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Das sind andere Welten.
Warum gilt dieser Mont Blanc als einer der tödlichsten Berge der Welt?
Ich weiß nicht, ob dem so ist. Es ist halt einfach so, dass die zwei Normalanstiege, die technisch nicht anspruchsvoll sind, der Mont Blanc ist halt etwas anspruchsvoller, weil er so hoch ist, fast 5000 Meter. Aber das ist technisch einfach zu bewältigen. Aber die Zustiege im unteren Teil zur Hütte, zur guten Hütte, dieser Zustieg war schon immer steinschlaggefährdet und mit der zunehmenden Erwärmung, mit diesen sehr warmen Sommern, nimmt da die Steinschlaggefahr eben extrem zu.
Wie oft waren Sie auf dem Piz Palü?
Ja, müsste ich jetzt zählen. An einem Tag mal dreimal, an einem Vormittag über 3 Notwanderaufstiege habe ich alleine gemacht.
Okay.
Eine rauf, runter, nächste rauf, nächste runter. Und da war ich x-mal auf der Normalroute und ich war sicher auch ein Dutzend Mal oder mehr auf dem Piz Palü.
Was ist das Besondere, auch bergsteigerisch Besondere an diesem Piz Palü?
Ja, eben ist dasselbe. Die Notwandrouten sind bergsteigerisch herausfordernd. Die Normalroute ist eine schöne Skitour.
Ja.
Das sind sehr verschiedene Unternehmungen.
Und das gilt natürlich im Speziellen auch für die Eiger Nordwand.
Die ist prinzipiell anspruchsvoll und eigentlich schon wirklich guten Bergsteigen vorbehalten.
Die haben Sie auch gemacht?
Ja, mehrfach, ja.
Okay. Was ist da das Besondere oder vielleicht sogar das Einzigartige an dieser Wand?
Ja, das Einzigartige an dieser Wand ist, dass sie hoch ist, dass sie anspruchsvoll ist und dass man sie von unten bestens einsehen kann. Und das hat sie weltberühmt gemacht. Es war eigentlich die letzte der großen Nordwände der Alpen, die noch nicht erst begangen wurde, das war in den 30er Jahren. Und die Versuche von diesen Bergsteigern damals, dass die besten Leute, die haben es versucht. Und man konnte unten von der Restaurantterrasse das bestens mitverfolgen. Und das Drama in der Wand, das ist die höchste senkrechte Bühne. Und das kombiniert mit den unglücklich verlaufenden ersten Versuchen, es sind einige ums Leben gekommen, bis dann 1938 die Besteigung geglückt ist, dass man das mitverfolgen konnte, das hat die Wand so berühmt gemacht. Muss aber sagen, dass die Eiger Nordwand auch heute noch eine anspruchsvolle Tour ist. Und natürlich, es gibt inzwischen 30 verschiedene Routen in der Eiger Nordwand, aber die Nordwand ist immer noch eine anspruchsvolle Tour.
Unser Leutegast heute Vormittag, der Fotograf und Bergsteiger Robert Bösch, der zweimal am Mount Everest war, 1990, zum ersten Mal versucht hat, ich glaube sogar ohne künstlichen Sauerstoff hochzukommen. Warum hat das damals nicht geklappt?
Ja, die zwei Besteigungen sind zwei völlig andere Besteigungen, eigentlich gewissermaßen fast an einem anderen Berg. Das erste Mal, das war 1990, da versuchten wir in einer, wir waren zu viert eigentlich am Berg, über den sehr, sehr schwierigen Westgrat den Berg zu besteigen. Und natürlich ohne künstlichen Sauerstoff, ohne Hochträger. Ich meine, das...
Ganz ohne Sherpas?
Ja, bis ins Basislager natürlich, okay. Das ist klar. Aber am Berg selber haben wir alles selber gemacht. Und das ist eigentlich auch der richtige Stil. Mhm. Und für mich war die Herausforderung immer völlig klar, einen Berg ohne künstlichen Sauerstoff zu besteigen und auch den Everest, weil das macht ihn so speziell, dass er eigentlich genau in den Grenzbereich ragt, wo der Mensch sich vielleicht gerade noch hochkommt und wieder runter.
Bei 8300 Meter sind Sie umgedreht. Warum?
Nein, das war ein Makro, das war etwas anderes. Nein, das, stopp jetzt. Das war, wir waren nicht so hoch am Westgrat. Der Westgrat ist sehr schwierig. Wir haben dann gemerkt, dass einfach, es war eine schlechte Wetterperiode, sehr viel Schnee, und wir mussten dann auf der Westschulter eigentlich umdrehen, nachdem wir aber wochenlang in sehr schwierigem Gelände unterwegs waren.
Da einen zweiten Versuch, wenn das Wetter wieder besser geworden ist, zu unternehmen, hat
nicht ging dann nicht geklappt. Mehr. Wir haben es dann noch zu zweit über die Normalroute versucht, also von Nepal her, und Entschuldigung, sind dann doch dort bis etwa 8300 gekommen in 24 Stunden,
okay.
Auch ohne Sauerstoff, aber haben dann realisiert, dass in der Nacht einfach die Füße gefühllos wurden, und einfach da ist ein ganz großer Respekt da vor Erfrierungen. Die Gefahr, gerade wenn man ohne künstlichen Sauerstoff unterwegs ist, ist die Erfrierungsgefahr viel, viel höher als mit. Und wir haben einfach gemerkt, das Risiko ist uns zu groß. Wir haben alle unsere Zehen noch.
Also Finger sind da, Zehen sind auch noch da, sieht man nicht. Was den zweiten Mount Everest-Versuch angeht mit Evelyn Binsack, einer Bergsteigerin, die vor einem Jahr mal bei uns war, die auch am Nordpol und am Südpol war. Das war dann später und hat funktioniert?
Ja, das war eine völlig andere Geschichte. Evelyn Binsack war damals, sie ist auch Bergführerin, sie war die erste Schweizerin eigentlich, es war bis anhin noch keine Schweizerin auf dem Mount Everest, und sie wollte von Norden her in einer klassischen kommerziellen Expedition den Berg besteigen, und ich wurde dann angefragt, um diese Besteigung als Fotograf und Kameramann für das Fernsehen zu dokumentieren. Und für mich war es in dem Sinne, mich hat der Everest wirklich nur gereizt als Bergsteiger ohne künstlichen Sauerstoff. Mhm. Für Evelyn war es völlig klar, mit Sauerstoff zu gehen. Und wir haben dann auch etliche Diskussionen gehabt, in welchem Stil, aber es war ihre Geschichte, sie wollte Sauerstoff nehmen. Und so musste ich dann mit diesen zwei Jobs, die ich zu verrichten hatte, natürlich auch mit Sauerstoff gehen.
Und waren ganz oben?
Ja.
Wie war das Gefühl?
Es war jetzt etwas komplizierter, also weil also normalerweise ist das ohne, also mit Sherpa-Hilfe, mit Fixseilen, mit Sherpas, die die Zelte hochtragen, mit künstlichem Sauerstoff, ist eine Besteigung des Mount Everest nun wirklich nichts Außergewöhnliches. Es ist keine alpinistisch herausragende Leistung, das muss man so benennen. Mein Gerät hat nicht gut funktioniert, ich hatte dann doch Probleme, aber ich war oben.
Ansonsten einer Ihrer allerbesten Freunde, ein großer Bergsteiger aus der Schweiz, Uli Steck, ist vor knapp 2 Jahren unter sehr tragischen Umständen auch im Himalaya ums Leben gekommen. Wir haben ihn viele Jahre davor mal in der Sendung gehabt, und er, Uli Steck, hat damals auch erzählt, wie es ist, wenn man in gefährliche Situationen kommt.
Wir waren zusammengebunden. Wir haben da auf 7000 Meter bivakiert. Mhm. Wir hatten keinen Schlafsack und nichts. Es war ziemlich kalte Sache. Ich bin dann vorgegangen und ich habe schon gemerkt, der Schnee ist irgendwie komisch. Bin da unglücklicherweise in eine Rinne reingegraten und ich habe gemerkt, Scheiße, das ist nicht so super da. Und dann hat es schon gemacht und ich bin da mit einer Lawine runtergefallen.
Runtergefallen, aus 7000 Meter?
Ja.
Und was ist dann passiert?
Ja, er hatte zum Glück einen guten Stand und er konnte mich auffangen.
Das ging damals für Uli Steck gut aus, vor knapp 2 Jahren. Auch im Himalaya ging es nicht gut aus. Es war, Robert Bösch, ein gemeinsames Projekt, das sie machen wollten. Sie waren dann im Flughafen in Kathmandu und dann ist was passiert?
Es war schon kein gemeinsames Projekt. Uli hatte die Idee, das Projekt Everest Lhotse zu überschreiten. Und er hat, ja, es war eigentlich immer, wenn er eine Expedition gemacht hat, war es ein bisschen offen, soll ich mitgehen oder nicht. Und als Fotograf. Und natürlich nicht in dem Sinn, dass ich ihn begleiten würde. Also für das ist jetzt, war
bergsteigerisch.
Die bergsteigerisch, ja. Also dasselbe zu machen. Wir waren 30 Jahre auseinander und das war vor 2 Jahren nicht mehr drin gelegen. Ja. Aber ich habe mir dann überlegt, soll ich doch mitgehen? Und als ich ihm dann, ich habe an diesem Buch gearbeitet, Mountains, und auch viel mit Uri zusammen. Und ich habe dann irgendwie gedacht, eigentlich könnte ich mitgehen, vielleicht gibt's etwas fürs Buch. Und ich habe auch gemerkt, dass er sich sehr freuen würde, wenn ich kommen würde. Und so habe ich dann zugesagt und habe gesagt, du, ich komme und wir schauen dann, was wir zusammen machen könnten. Er war bereits dann einen Monat schon am Berg, um sich zu akklimatisieren. Und ich bin dann eben einen Monat später nachgekommen und wollte ihn dann im Lager auf etwa 6.300 Meter treffen.
Und dann am Flughafen von Kathmandu diese Schocknachricht, er ist ja bei einer Art Trainingsbesteigung tödlich verunglückt. Einfach nur im Rückblick unfassbar viel Pech gehabt?
Wir wissen nicht, was passiert ist. Es ist halt einfach, das ist Bergsteigen. Er war sicher nicht am Limit. Es war nicht eine Tour am Limit. Es war der Nupze. Also als ich ihm damals gesagt habe, du, ich komme auch, hat er mir gesagt, du, dann gehen wir ich komme und fotografiere, was geht, was du machst. Dann hat er gesagt, dann machen wir aber zusammen noch den Nupze.
Ein 7000er.
Also damit ist klar, das ist nicht etwas, was bei ihm völlig am Limit war. Es ist aber eine anspruchsvolle Tour. Er hat die alleine gemacht, zur Akklimatisation. Soweit man es rekonstruieren kann, war er sehr schnell unterwegs. Also das heißt, er war in einem guten Rhythmus, die Verhältnisse waren gut. Also ich denke, es war eigentlich alles optimal und dann ist irgendetwas passiert.
Ein großartiger Bergsteiger, auch ein feiner Mensch?
Ja, sehr, ja. Also wir haben uns jetzt über 20 Jahre haben wir uns gekannt und wir sind zusammen geklettert. Ich habe ihn kennengelernt bei einem Shooting. Damals war er jung und ambitioniert und stark, aber bei weitem nicht dieser Bergsteiger. Und in dem Verlauf dieser Jahre wurde er dann dieser weltberühmte Bergsteiger. Er war aber immer im Privaten, war einfach ein verlässlicher Mensch.
Dieser große aktuelle Bild- und Fotoband Mountains haben Sie deshalb auch Uli Steck gewidmet, indem Sie ja nicht nur Bergsteiger, sondern auch andere Extrem-Outdoor-Sportler porträtieren. Welche Risiken gehen Sie bei dieser Arbeit dann ein und wo sagen Sie für sich selbst Stopp?
Beim Fotografieren sage ich Stopp, wenn es zu gefährlich wird, wenn ich es einschätzen kann, wenn ich den Eindruck habe, es ist zu riskant. Es geht ja im Buch nicht darum, die Sportler zu porträtieren, sondern es geht mir eigentlich darum, die Bergwelt mit ihren Aktivitäten zu porträtieren. Und zwar geht es mir ums Bild. Und für mich ist das ganz klar verschieden, obwohl wir in den Bergen unterwegs sind. Wenn ich als Bergsteiger in den Bergen bin, dann muss ich bereit sein, Risiken einzugehen, sonst funktioniert Bergsteigen nicht. Wenn ich als Fotograf unterwegs bin, versuche ich eigentlich alles, um Risiken zu vermeiden.
Manche Fotos nicht zustande kommen?
Genau. Und das geht das Risiko für mich, aber noch viel mehr das Risiko des Athleten. Und ich habe immer einen riesigen Respekt gehabt, dass etwas passiert, dass ein schwerer Unfall passieren kann, weil man bewegt sich ja immer im Gelände, wo es gefährlich sein könnte.
Ist das schon mal passiert oder waren Sie nah dran?
Gewissermaßen nah dran ist man immer. Aber ich versuche den Leuten, den Athleten, die ja eigentlich, die häufig übermotiviert sind, wenn man filmt oder fotografiert, den Druck zu nehmen. Und ich habe nie gepusht und ich glaube, das war ein Grund, wieso ich letztlich nie einen schweren Unfall miterleben musste. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, dass man Druck rausnimmt und es ist auch meine absolute Überzeugung, nicht die gefährlichste Aktion gibt die besten Bilder, sondern es ist oft etwas anderes und es ist es nicht wert, für ein Foto oder für eine kurze Filmeinstellung einen schweren Unfall zu riskieren.
Eins noch ganz kurz zum Ende der Sendung, was Ihren eigenen Berufsstand angeht. Fotografen, fürchten Sie, dass das ein aussterbender Beruf ist, weil heutzutage letztlich jeder mit seinem Smartphone sein eigener Fotograf ist?
Ich glaube nicht, dass der Beruf Fotograf ausstirbt. Ich glaube im Gegenteil. Wir leben von Bildern, wir leben eben viel mehr von Bildern, obwohl wir eigentlich viel mehr wieder auf den Text und das Wort gehen sollten, als Informationsträger. Aber was sich geändert hat, ist nun halt mal, dass Fotografieren viel, viel einfacher geworden ist durch die Digitaltechnik. Und entsprechend wird auch das Image des Fotografen halt verlieren und die Preise gehen runter. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach der Grund. Es ist einfacher geworden.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns sind und gute Rückfahrt und Heimfahrt in die Schweiz.
Eins gehört.